Guten Tag, Sie hören eine Andacht evangelischer Kirchengemeinden rund um das Steinhuder Meer. Mein Name ist Marco Hofheinz, ich freue mich, dass Sie angerufen haben. Heute ist Donnerstag, der 7. August 2025. Es ist uns für heute ein Wort aus Psalm 31, Vers 9 mit auf den Weg gegeben. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt Menschen, bei denen Lebenserfahrung das Denken formt, prägt und auf eine gute Weise auch härtet. Solchen Menschen zu begegnen, ist ein Geschenk. Für mich war es die Begegnung mit dem Berliner Theologen Wolf Grüttge, der zu den großen, aufrechten und überzeugenden Professoren und Kirchenmenschen der ehemaligen DDR zählt. Er ließ sich nie mit der kommunistischen Partei oder der Stasi ein, blieb jedoch im Osten und wirkte als Seelsorger und Lehrer. Deshalb wurde er kurz nach dem Mauerfall und der Wende an die Humboldt-Universität berufen, um als systematischer Theologe und Dekan die grundlegende Erneuerung mitzugestalten. Aufgrund seiner Erfahrungen mit dem real existierenden Sozialismus war Wolf Grüttge auf menschlichen Realismus geeicht. Schon als Theologiestudent musste er wegen eines im Hörsaal liegen gebliebenen staatsgefährdenden Spottverses auf den wissenschaftlichen Marxismus-Leninismus fast 2 Jahre ins Zuchthaus Waldheim. Der christliche Glaube war ihm hier gegen alle Demütigung eine Hilfe, ja, ein menschlich machender Reichtum. Eine Erfahrung, die Gefängnisgenossen abging und die Wolf Grüttge bewog, in der DDR Pfarrer zu werden. Christen seien in einer solchen Gesellschaft nötig. Er setzte sein Studium an staatlich nicht anerkannten kirchlichen Hochschulen fort. Zuletzt am Ostberliner Sprachenkonvikt wurde Pfarrer, Studentenpfarrer und schließlich Dozent. Trotz allen erfahrenen Repressionen spürte man bei ihm, dass er seine Zuversicht und eine Art nüchterner Fröhlichkeit nie verlor. Gegen den ideologischen Anspruch auf totalen Wahrheitsbesitz ebenso wie gegen einen wohlfeilen Relativismus, der die wichtigsten Perspektiven unseres Lebens entwertet, war für ihn der christliche Glaube dadurch ausgezeichnet, dass er das Wirkliche ins Licht setzt. Grüttges persönlichster Text, geschrieben für eine Sendereihe des Deutschlandfunks über Orte religiöser Erfahrung, heißt 2 Schritte vorwärts, 3 Schritte seitwärts oder Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Es handelt sich um einen Bericht über jene 4 Monate Stasi-Untersuchungshaft wegen des sogenannten Spottverses. Er sei kein Freund der heute so beliebten Theorie heiliger Räume, sagte Wolf Grüttge einmal, denn jene enge Zelle, die nur 2 Schritte vor und 3 seitwärts erlaubt habe, sei ein ausgesprochen unheiliger Ort gewesen. Aber dank einem Schatz an Gedichten und biblischen Texten, die er sich aus dem Gedächtnis habe abrufen können, habe sich ihm damals ein innerer, weiter Raum mit Worten der Gotteserfahrung geöffnet. Zitat: Sie haben mir die wenigen Quadratmeter vor dem Brettergestell zu einem Ort gemacht, an dem Gott unsere Füße auf weiten Raum stellt, wie Luther den 31. Psalm so wunderbar übersetzt hat. Wolf Grüttge schreibt in diesem Text: Der Ort, der mir einfällt, wenn man mich fragt, wo mir der Glaube an Gott besonders wichtig wurde, ist alles andere als heilig. Ich habe ihn noch einmal gesehen, als die Bürgerrechtsbewegung im Jahr 1989 das Sicherheitsdienstgefängnis in Leipzig besetzte. Sie haben gefilmt, was sie dort antrafen. Ganz sicher bin ich mir freilich nicht, ob es wirklich meine Zelle war, in die ich da noch einmal blicken konnte. Sie sahen ja alle gleich aus. Ein breites Brettergestell zum Schlafen, das den ganzen hinteren Teil des Raumes ausfüllte. Darüber ein sogenanntes Fenster. Es war mit Glasziegeln zugemauert, die in der Mitte versetzt waren, sodass ein wenig Luft hindurchkam. Ansonsten ließ dieses Fenster nur dämmeriges Licht in die Zelle dringen. Man konnte nicht wissen, welches Wetter draußen war, Entzug des Himmels. Nur das Einbrechen der Nacht war bemerkbar. Vor dem Brettergestell dann höchstens 2 Meter Freiraum nach vorne und 3 Meter seitwärts. Rechts in der Ecke der stinkende Kübel, vor mir die Tür mit dem Guckloch und ohne Klinke. Diesen Raum von 2-3 Schritten vor und neben dem Brettergestell habe ich tatsächlich mit mir mitgenommen, als ich nach über 4 Monaten endlich aus dieser Zelle raus war. Jedenfalls ertappe ich mich auch heute noch immer dabei, wenn ich von meiner Arbeit am Schreibtisch aufstehe und in meinem Arbeitszimmer hin und her wandere. Ein bisschen hat das ganz gewiss mit dem Druck zu tun, der sich auf einen Theologen wie mich legt, wenn er einen Gedanken formulieren will und ihn nicht herausbringt. Da entspannt das Herumwandern und nimmt den Druck. Doch die 2 Schritte vorwärts und die 3 Schritte seitwärts, die mir jene Zelle gestattete, sind mir auch irgendwie gegenwärtig. Sie fallen mir jedenfalls ein, wenn ich mir bewusst mache, was ich da tue. Es waren damals die einzigen Schritte, die ich gehen konnte. Heute kann ich mich frei bewegen und sonst wie motorisiert durch die Gegend flitzen. Aber einen solchen besonderen Raum, in dem ich jene 2-3 Schritte vorwärts und seitwärts mache, erreiche ich damit nie. Das ist merkwürdig, denn jene Zelle war ja so eingerichtet, dass sie zermürben sollte. Ich habe Menschen kennengelernt, die in ihr Platzangst bekamen. Der hintere Teil des Raumes war tagsüber tabu. Für die Benutzung des Brettergestells gab es strenge Vorschriften. Es war verboten, sich vor 22 Uhr darauf zu legen. Es war sogar verboten, im Sitzen zu schlafen. Hast du das gewagt, dann scheuchte dich ein wütender Sachse, der hinter dem Guckloch lauerte, mit der Androhung irgendwelcher Konsequenzen auf. Nur stundenlang am Rand jenes Brettergestells zu sitzen, macht stumpfsinnig, wenn man nichts hat, außer sich selbst. Bücher oder Zeitungen gab es nicht, also habe ich den Raum vor mir mit 2 Schritten vorwärts und 3 Schritten seitwärts in Angriff genommen. Durch das Guckloch sah ich sicher aus wie eines dieser armen Tiere, die in einem vergitterten Zookäfig ohne Unterlass im Kreis laufen. Im Unterschied zu den Verhältnissen im Zoo musste ich auch noch aufpassen, dass ich nicht in einer Ecke vor der Tür stehen blieb. Da konnte mich der Mann hinter dem Guckloch nicht mehr sehen und war dann sofort samt seinen Konsequenzen auf dem Plan. Und dennoch habe ich mich nicht wie ein Käfigtier gefühlt. Ich war damals gerade mal 19 Jahre alt, als mich der Staatssicherheitsdienst im Frühjahr 1958 in Gestalt von ein paar martialischen Männern in Ledermänteln nächtens aus der Wohnung meiner Eltern holte. Sie fesselten mich, verfrachteten mich in ein EMW und transportierten mich von Dessau aus schweigend nach Leipzig. Das Stasi-Gefängnis befand sich sinnigerweise direkt neben der Theologischen Fakultät im Petersteinweg, wo ich 1957 begonnen hatte, Theologie zu studieren. Aber mit der Theologie war es nun aus. Mir wurde Hetze und staatsgefährdende Propaganda samt Herstellung und Verbreitung von Hetzschriften zur Last gelegt. Wie albern das war, soll hier nicht thematisiert werden. Für mich bedeutete es jedenfalls, dass ich nach einem Verhör bis in die Morgenstunden in jene Zelle gesperrt wurde, die nun für eine zunächst unabsehbare Zeit mein Raum in dieser Welt war. Verlassen durfte ich ihn einmal in der Woche zum Duschen, alle 2 Tage zum sogenannten Hofgang und dann mal in der Nacht, mal am Tag zu den stundenlangen Verhören. Die fanden aber manchmal wochenlang auch gar nicht statt, das gehörte zur Zermürbungstaktik. Im Übrigen herrschte den ganzen Tag lang eine unheimliche Stille in dem Bau. Manchmal leiteten die Heizungsrohre Schreie von irgendwoher weiter. Der Zellennachbar versuchte durch Klopfen an die Wand Kontakt zu mir herzustellen. Doch kurz nachdem ich so halbwegs das simple Morse-Alphabet verstanden hatte und meinen Namen klopfen konnte, hatten sie mich auch schon erwischt. Mein Raum ist nun die Wand. Ich musste mich dicht davor stellen, Hände auf den Rücken, graugrüne Ölfarbe dicht vor mir, das einzige für die Augen. Hinter mir von Menschen besetzter Raum, denen es Freude macht, mich auf die 20 Zentimeter zusammenzuschrumpfen, die ein Mensch braucht, um überhaupt da zu sein auf dieser Erde. Strafe dafür, dass ich mehr beansprucht hatte, durch eine Wand hindurch die Signale aufnimmt. Der Hofgang ist gestrichen. Das heißt, die Viertelstunde, in denen sie mich in ein von hohen Betonmauern umgebendes Rechteck von schätzungsweise 3x6 Quadratmetern führen, aus dem heraus ich den Himmel über mir sehen kann. Aber ich muss dabei an Menschen auf Wachtürmen vorbeisehen, die ihre Maschinenpistolen bereithalten. Sie freuen sich, wenn es ausgerechnet in diesen 15 Minuten anfängt zu regnen. Der Staatsfeind wird nass gemacht. Ich habe mich nicht sonderlich gegrämt über diese Strafe, denn der Blick in den Himmel stachelt in einer solchen Situation die Sehnsucht nach draußen so sehr an, dass es wehtut. Das muss nicht sein. Später habe ich außerdem erfahren, dass sie sich Schlimmeres ausgedacht haben, um Menschen, die Regungen eigenen Lebens zeigten, zu null zu machen. Vor allem aber war mir da schon der Raum, den ich vor dem Brettergestell hatte, auf eigenartige Weise als mein Raum lieb geworden. Für jemanden, der niemals in einer solchen Situation war, klingt das vielleicht ein wenig eigenartig. Ständig im Kreis umherzulaufen, ist eigentlich in der Tat nicht besonders prickelnd. In der Gesellschaft der Knastologen, mit denen ich nach meiner Verurteilung im Zuchthaus zusammengesperrt war, sind mir geradezu zwanghafte Kreiswanderer begegnet. Ihnen wurde nachgesagt, dass sie eine Knastmacke haben. Vielleicht habe ich ja auch eine bekommen, wer weiß. Doch wenn ich heute von meinem Schreibtisch aufstehe, um einen Gedanken durch Gehen zu befreien, dann ist mir der Anfang dieses Gehens in jener Zelle als das genaue Gegenteil einer Zwangshandlung im Gedächtnis. Das hat einen einfachen Grund. Nachdem ich, um mich zu bewegen, auch eine Weile lang im Kreis getrottet war, habe ich begonnen, mir dabei alle Texte aufzusagen, die ich auswendig konnte. Es waren erstaunlich viele. Denn damals besaß ich ein geradezu wunderbares, wenn auch etwas einseitig ausgeprägtes Gedächtnis, mit dem ich Gott gesegnet hatte. Mein Kopf war ein zwitscherndes Vogelnest, wie Heinrich Heine das ausgedrückt hat. Von Gedichten, Balladen, Romanen, voll Kunst und Kitsch, voll Sang und Klang, unterschiedlich wertvoller Art. Goethe, Schiller, Uhland waren meine Favoriten. Wilhelm Busch und Eugen Roth haben dafür gesorgt, dass mir das Lachen und Schmunzeln nicht verging. Meine Wege vor dem Brettergestell wurden so nach und nach zu Wegen in einen Horizont hinein, den der Sachse hinter dem Guckloch und die Menschen, die mich verhörten, nicht hatten. Er blieb auch bei mir, wenn ich mich wieder hingesetzt hatte. Aber es waren nicht nur Texte dieser Art, mit denen ich mich da freilief. Ich habe das große Glück gehabt, in einem Elternhaus aufzuwachsen, in dem die Bibel, Kirchenlieder und sehr viele Luthertexte gewissermaßen zum Alltag gehörten. Es hat Phasen in meiner Kindheit und Jugend gegeben, da hat mir das ganz und gar nicht gefallen. Alle, die in einem solchen Elternhaus groß geworden sind, kennen sicher dieses Abstandnehmen von der Frömmigkeit der Eltern. Und dennoch hat sich dadurch vieles gleichsam nebenbei meinem Gedächtnis eingeprägt. Anderes, besonders in der Sprache Luthers, hat mich aber auch angerührt, sodass ich es bewusst auswendig gelernt habe. Ich konnte einige Gleichnisse Jesu, Teile der Bergpredigt und ziemlich viele Psalmen aus dem Kopf erzählen. Den kleinen Katechismus Martin Luthers vermochte ich regelrecht herunterzuschnurren. Vor allem aber hatten es mir die Passionslieder von Paul Gerhardt angetan. Sie werden heute heftig kritisiert, weil sie angeblich einen Gott verherrlichen, der Leiden und Tod eines Menschen fordert, ehe er liebt. Auf diesen Gedanken bin ich überhaupt nicht gekommen, als ich mit dem Lied »Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld« vor dem Guckloch ausgeschritten bin. Ich mag die geistlich dumme Kritik an diesem Lied vom Lämmlein Jesus Christus bis heute nicht. Im Durst sollst sein mein Wasserquell, in Einsamkeit mein Sprachgesell. Allein um dieses Verses willen liebe ich dieses Lied, denn Sprachgesell, das sind mir alle diese Worte der Gotteserfahrung, die den Raum eines Menschen weiten, der in die Hände von anderen Menschen gefallen ist, tatsächlich geworden. Sie haben mir die wenigen Quadratmeter vor dem Brettergestell zu einem Ort gemacht, an dem Gott unsere Füße auf weiten Raum stellt, wie Luther den 31. Psalm so wunderbar übersetzt hat. Ich habe diesen Raum mitgenommen in den Gerichtssaal, wo auf entsprechenden Wink des sogenannten Richters eine künstlich empörte Menge die Verurteilung des Staatsfeindes forderte, unter ihnen Abgeordnete der Theologischen Fakultät. Es hat mir Luft verschafft bei der Fahrt in der grünen Minna durch Leipzig. In der saß ich gefesselt in einem engen Kasten, in dem mir die Luft auszugehen drohte. Ich habe mir mit diesem Raum die Brust auf dem Leipziger Hauptbahnhof geweitet. Einen blauen Drillichanzug hatte ich an, mit gelben Streifen an Armen und Beinen und auf dem Rücken. Eine ebenso verzierte Kappe saß auf meinem Kopf. In einem Trupp von ungefähr 30 Leuten wurde ich mit einem anderen Verurteilten zusammengekettet, eskortiert von Wachen mit Maschinenpistolen und Hunden, wurden wir an einer gaffenden Menge vorbei den Bahnsteig entlang geführt. Sie hatten den Gefängniswaggon an einen Personenzug angehängt, der in das schöne Städtchen Waldheim in Sachsen mit seinem berüchtigten Zuchthaus fuhr. Es war eine gespenstische Szene, in der man normalerweise in den Boden versinken möchte. Doch ich erinnere mich ziemlich genau, dass mir das Herz überhaupt nicht schwer wurde. Das alles ist lange her. Ich habe nur wenigen Menschen davon erzählt. Wenn ich es aber getan habe, sind daraus sehr oft lustige Geschichten geworden. Es ist nicht einfach Zufall, denn das Absurde ist immer auch komisch und lachhaft. Dafür habe ich mir als ein Mensch, der gerne lacht, in meinem weiten Raum in der Zelle einen Sinn bewahrt. Ich konnte dann tatsächlich über alles lachen, als ich dort wieder raus war. So hatte diese Zeit keine Chance, sich dunkel in mein Leben einzugraben. Was geblieben ist, sind die 2-3 Schritte vorwärts und seitwärts, die mich noch immer ins Freie führen. Natürlich haben die auch zum Aufschreiben dieser Erinnerungen gehört. Soweit Wolf Gröttke in seinen Erinnerungen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Marco Hofheinz aus Hagenburg. Und morgen hören Sie eine Andacht von Prädikant Holger Kipp aus Großenheidorn.